Der Predigttext steht in Philipper 2, die Verse 5 bis 11, und ich lade euch ein, wer kann, aufzustehen. Philipper 2, Vers 5 bis 11, wer mitlesen will, auf der Seite 313. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners ein und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam, ja gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf Erde sind und unter der Erde. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Herr Jesus, öffne du unser Herz für dein Wort und gib du uns ein Wort für unser Herz. Amen. Gleich wieder sitzen. Wir feiern ja heute Palmsonntag. Jesus zieht in Jerusalem ein. Aber ich möchte heute auch ganz bewusst den Blick nach vorne richten in die Zukunft, denn es wird nochmal einen Palmsonntag geben. In der Zukunft. Und da kommt Jesus nochmal wieder. Ob das jetzt am Sonntag sein wird, das wissen wir nicht, das weiß Jesus nicht mal selber. Und wenn er das nächste Mal an diesem Palmsonntag kommt, da kommt er nicht auf dem Esel geritten, da kommt er auch nicht wie Weihnachten als süßes kleines Baby, da kommt er auch nicht als Heiland oder als Versöhner. Wenn Jesus wiederkommt, kommt er als Richter. Und ich glaube, dieses Detail wird heute sehr oft vergessen und wird sehr oft übersehen. Und es kann aber massive Konsequenzen nach sich ziehen. So in dem Video, wenn man was falsch macht, macht man viel kaputt. Im Hebräerbrief steht, wie den Menschen bestimmt ist zu sterben, danach aber das Gericht. Und wo fängt das Gericht an? Fängt es bei den Heiden an? Bei den Ungläubigen? Bei den Gottlosen? Oder wo fängt Gottes Gericht an? In der Bibel steht, in seinem Haus. Also bei seinem Volk. Und wenn wir uns als Christen oder Jünger Jesu als sein Volk bezeichnen, dann geht es uns was an. Und Gerichte Gottes, die gab es schon immer. Und drei davon wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen und unter die Lupe nehmen. Das erste ist die Sintflut, das zweite der Turmbau zu Babel und das dritte Sodom und Gomorra. Die Sintflut. Es fängt relativ gleich, Menschheit gibt es noch nicht sehr lang. 1. Mose 6, ich lese jetzt nicht alles, nur ein paar Verse zur Einleitung. Verse 5 bis 8. Doch der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war und dass alle in ihren Gedanken durch und durch böse waren. Da bereute der Herr, dass er die Menschen geschaffen hatte. Ja, es bekümmerte ihn sehr. Und der Herr sprach, ich werde diesen Menschen, die ich geschaffen habe, von der Erde ausrotten. Sowohl die Menschen als auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel. Ich bereue, dass ich sie überhaupt geschaffen habe. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Also sind wir im 6. Kapitel der Bibel und schon geht es drunter und drüber und Gott gereut ist, dass er den Menschen geschaffen hat. Die Menschen waren böse, Sie fragten nicht nach Gott. Da steht da drin, sie aßen und tranken und heirateten und lebten so dahin. Das ist jetzt eine ganz ungewöhnlich oder besonders schlimm. Aber das Problem war, dass die Menschen Gott vergessen hatten und nicht nach seinen Geboten lebten. Und wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die mittlerweile schon vergessen hat, dass sie Gott vergessen hat. Es wird geheiratet, es wird gegessen, getrunken, gefeiert. Wobei heiraten, heute geht der Trend schon eher Richtung Leasing, für einen begrenzten Zeitraum und jederzeit kündbar. Bei Noah lesen wir, dass es Gott bereute, den Menschen gemacht zu haben. Das habe ich ja noch nie so gesehen. Nur Noah und seine Familie haben nicht ganz in dieses Schema gepasst. Noah und seine Familie, sie glaubten Gott, sie hielten sich an seine Gebote und fanden Gnade vor seinen Augen. Noah bekam den Auftrag, eine Arche zu bauen. Und ich weiß nicht, wenn wir uns in die Situation vom Noah reinversetzen mal, was man da so denkt, weit und breit kein Meer, kein See, nicht einmal ein großer Fluss. Und dann soll man da so ein Schiff bauen, so ein riesengroßes Boot, die Arche. Und Noah gehorchte Gott und baute das Schiff. Und je größer das Schiff wurde, umso größer wurde auch die Predigt von dem Noah. Es war ja deutlich sichtbar und weithin erkennbar, was er da macht. Und es war für die Umgebung eine ziemlich unübersehbare Botschaft und auch sehr herausfordernde Botschaft, dass einer da mitten im Trockenen so ein Riesenschiff baut. Und ich habe mich gefragt, was ist denn meine Botschaft? Was ist deine Botschaft? Was ist meine Predigt? Was ist deine Predigt? Was ist meine Arche? Was ist deine Arche? Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und wenn ich so in meinem Leben zurückschaue, da gab es schon auch Momente, wo mein Leben eine Botschaft, eine Predigt, eine Arche war. Und ich habe da ein Foto mitgebracht. In der Schule gab es sozialistische Organisationen, die freiwillig war, wo du aber hingehen musstest. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, wo ich da noch ein bisschen jünger war. Alle hatten eine Uniform, nur ich war in Zivil. Und das habe ich aus meinem Fotoalbum abfotografiert und vielleicht könnt ihr das auch lesen, was da drunter steht. 23 Pioniere und ein Normaler, habe ich da in mein Fotoalbum geschrieben. Und es war schon eine ganz schön krasse Botschaft, wenn man da zusammengekommen ist. Alle hatten eine Uniform, nur du stehst in Zivil da und bist von Haus aus als sogenannter Regimekritiker erkennbar. Das war noch in der Volksschulzeit, da gab es nur 4 Klassen, aber dann in der Hauptschule, oder da waren dann 300, 400 Schüler und ich meine, ich war damals nicht der Einzige, aber hier und da war so ein Fleckchen und es war wirklich eine Botschaft. Und meine Schulzeit und meine Kindheit, das sagt das nächste Foto, die war so. Und ich habe damals auch schon erlebt, wie Gott zu seinem Volk, zu seinen Menschen steht. Ich hatte eine ganz schöne Kindheit, bin in der Schule nie gehänselt worden, bin nie ausgeschlossen oder benachteiligt worden. Und das ist, wenn ich zurückblicke, für mich wirklich ganz ein großes Wunder. Die Arche hat auch damals getragen, danke, und gehalten. Kehren wir wieder zum Noah zurück. Stell dir nochmal vor, du würdest denselben Auftrag heute bekommen wie der Noah. Und ich glaube, wenn du heute im Kirchdorf anfängst, ein Schiff zu bauen, so ein riesengroßes, dann kommt der Armin mit der Rettung und du wirst zwangseingewiesen und in die Psychiatrie gebracht. Du wirst als religiös fanatisch eingestuft und der Bau würde vermutlich behördlich verboten und untersagt. Und die Geschichte von der Sintflut, die Es war ein bisschen ein Bild für die Heilsgeschichte, die Gott mit den Menschen hat. Da haben wir auf der einen Seite Noah und als Bild auf der anderen Seite du und ich und alle Menschen. Da haben wir die Sintflut, Tod durch Gottes Gericht, und im weitesten Sinne ist es ein Bild für die Sünde, die zum Tod führt und ins Gericht. Wir haben da die Arche, die aus Holz ist und die Menschen gerettet hat. Wir haben da das Kreuz, das ist leider aus Glas, das ursprünglich ist aus Holz, wo Jesus für mich gestorben ist. Der Noah hatte nichts weiter als die Verheißung, dass er leben wird. Und in dem sind wir auch gleich, dass wir auch eine Verheißung haben auf ewiges Leben. Die Arche war ein Glaubensprojekt. Er hat vertraut, und wenn er in die Arche gegangen ist, ist er gerettet worden. Und dasselbe gilt für uns. Wir haben den Glauben, und wenn wir auf Jesus vertrauen, werden wir gerettet. Und damals ging es um Gottes Gericht, alle Menschen, die nicht glauben, und das gilt heute auch noch. Gottes Gericht kommt für alle Menschen, die nicht glauben. Und noch ein ganz kurzer Ausflug in die Welt der Zahlen. In der Geschichte vom Noah kommt die Zahl 8 vor. 8 Menschen werden gerettet. Und die Zahl 8 kommt öfters in der Bibel vor und ist eigentlich immer verbunden mit einem Neuanfang. Und die Zahl 8 ist natürlich auch die Zahl für die Ewigkeit, für die Unendlichkeit. Also 8 Menschen gehen in die Arche und werden gerettet. Der erste Tag der neuen Woche ist der 8. Tag. Die Beschneidung der Juden wird am 8. Tag durchgeführt. Jesus stand auf nach Ostern am 8. Tag. Also er war nicht 8 Tage im Grab, aber die Auferstehung, die Juden feiern ja Passa und Sonntag ist der 1. Tag, also der 8. Tag der neuen Woche. Und in der Offenbarung lesen wir von einer 8-fachen Erneuerung. Das erste ist, der Überwinder bekommt einen neuen Namen, das steht alles in der Offenbarung. Jerusalem bekommt einen neuen Namen, Jesus bekommt einen neuen Namen, ein neues Lied wird gesungen, ein neuer Himmel, eine neue Erde, ein neues Jerusalem und schließlich als 8. unsere Jahreslosung, alles wird neu. Soweit dieses Zahlenspiel. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der Turmbau zu Babel steht in 1. Mose 11. Ich lese auch nicht alles, aber die ersten Verse. Damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Sprache. Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder und sagten zueinander, lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Die Ziegel verwendeten sie als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. Auf, sagten sie, wir wollen eine Stadt errichten, einen Turm, der bis in den Himmel reicht, ein Denkmal unserer Erhabenheit. Es wird verhindern, dass wir in die ganze Welt zerstreut werden. Der Herr aber kam aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, den sie erbauten. Sieh, was sie begonnen haben zu bauen, weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Kommt, wir steigen hinab und geben ihnen verschiedene Sprachen. Dann werden sie sich nicht mehr verständigen können. Auf diese Weise zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde. Sie konnten den Bau der Stadt nicht beenden. Deshalb wurde die Stadt Babel genannt, weil der Herr dort die Sprache der Menschen verwirrte und so über die ganze Erde zerstreute. Auch heute werden große Türme und Häuser gebaut. Im arabischen Raum, da Dubai und so, ist regelrecht der Wettkampf ausgebrochen. Da gibt es Wolkenkratzer, riesige Hotels und sonstige architektonische Meisterleistungen. Und die 1000-Meter-Marke sollen absehbarer Zeit da auch übersprungen werden. Und damals wie heute geht es darum, dass wir uns einen Namen machen. Nicht der Name Gottes wird erhöht, sondern mein Name, unser Name. Der Name von Architekten oder wenn man so ein bisschen Weiterspann von irgendwelchen Superstars, von Fußballidolen oder von Influencern, wie das heutzutage heißt. Irgendwie ist der Mensch schon auf der Suche. Er sucht Sicherheit, sucht Anerkennung, Identität, allerdings ohne Gott. Und dieses "Wir wollen uns einen Namen machen" steht im 1. Mose 11 für Selbstverwirklichung und nicht für Gottesverherrlichung, für eigenen Ruhm und nicht zur Ehre Gottes, für Autonomie und nicht für Abhängigkeit vom Schöpfer. Gottes Auftrag damals war: Seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde. Die Menschen wollten genau das Gegenteil machen. Sie wollten zusammenbleiben, sich einen schönen Ort schaffen, ihr eigenes Heim, ihr Eigenheim, ihren Turm, ihr Schloss, das wollten sie bauen. Und ja, nicht nach Gottes Maßstab, sondern selbstbestimmt und selbstverwirklichten. War das nur damals so oder gibt es das heute auch noch? Wenn Gottes Maßstab nicht mehr gilt, in Frage gestellt wird oder gar aus dem Gedächtnis verschwindet, dann wird die Gesellschaft gottlos, es wird unmenschlich pervers und größenwahnsinnig. Wie immer zeigt sich auch bei dem Gericht hier, beim Turmbau zu Babel, das Gericht da immer einhergeht mit Gnade. Und im Fall vom Turmbau zu Babel stoppte er den Bau und die Menschen, die Sprache wurde verwirrt. Die Menschen konzentrierten sich wieder auf ihre eigentliche Aufgabe, die Erde zu füllen und sich zu vermehren. Und dieses Gericht der Sprachverwirrung fand zu Pfingsten sein Ende. Als der Heilige Geist ausgegossen wurde, da hörte jeder das Evangelium in seiner eigenen Sprache. Und ich denke, wenn wir das in die heutige Zeit mit dem Turmbau zu Babel ein bisschen übersetzen wollen, dann erleben wir das heute auch. Damals ging es um einen Turm und eine Stadt und in den Himmel. Heute, glaube ich, müssen wir das ein bisschen globaler sehen, wie man so schön sagt. Alles ist vernetzt, alles ist zusammen, alles ist weltweit im Einsatz. Wir sind verbunden übers WWW, übers World Wide Web. Früher, wenn man in ein anderes Land gereist ist, da hat man gleich gemerkt, da gibt es eine andere Kultur, da gibt es Unterschiede. Und heute wird alles irgendwie gleichgeschaltet. Da schipperst du mit dem Schiff über den Nil und kommst dann nach Aswan und was hast du dort? Der McDonald's. Alles wird gesteuert, mittlerweile auch kontrolliert und überwacht. Und gerade unsere Jugend, die informiert sich nicht mehr bei Öffentlich-Rechtlichen, die schaut kein Fernsehen mehr, die hören kein Radio, die sind auch in die Tageszeitungen nicht mehr unterwegs, die sind auf TikTok, auf Insta und sonst welchen sozialen Medien und bekommen dort halt sehr gefiltert oder ihren Interessen entsprechende Informationen. Ich habe kürzlich bei meiner Tochter Fliesen gelegt. Ich habe keine Fliese gekauft, ich habe kein Material besorgt, ich habe nur Fliesen gelegt. Und am nächsten Tag und die folgenden Wochen habe ich ganz viele Videos vom Fliesenlegen präsentiert bekommen. Nur mal so als Gedankenanstoß oder dass man aufpassen muss, was man vielleicht sagt, wenn sein Handy in der Nähe liegt. Zum Thema Verwirrung geht nicht nur bei der Sprache, sondern geht auch in unserer heutigen Zeit, gibt es sehr viele Verwirrungen. Und ich hatte vor einer Woche eine Schulung gehabt, wo es um das Thema Psychiatrie ging. Und da habe ich gehört, dass das gerade total in ist und ein Trend ist, dass man als Jugendlicher irgendeine Störung braucht, irgendeine psychische Erkrankung. Da wird sich genauestens informiert, das wird vorher schon sich ausgesucht und dann sucht man sich da so eine Störung aus, von der man halt den meisten Krankheitsgewinn hat und mit dem man dann vieles auch rechtfertigen kann. Weil ich kann nichts dafür, ich bin krank, ich habe die Störung. Eine Lehrerin hat mir erzählt, dass ihr ins Gesicht gespuckt worden ist, und dann sagt das Kind, ich habe diese Störung, ich kann nichts dafür und somit ist es gerechtfertigt. Die Jugendpsychiatrie platzt aus allen Nähten und ich möchte es auch nicht runterspielen oder falsch verstehen, es gibt ganz, ganz schlimme psychische Erkrankungen. Also das möchte ich auch nochmal ganz klarstellen, dass es da wirklich auch lebensbedrohliche Situationen immer wieder gibt. Also von dem her, das bitte nicht falsch verstehen, aber es gibt eben auch ganz viele, die das System ausnutzen und sich zu nicht Nütze machen. Und gerade wenn so Jugendliche in der Psychiatrie waren oder bei so einer Gruppentherapie, da tun die sich untereinander austauschen, tun sich vernetzen, tauschen ihre Taktiken aus und verfeinern die. Und oft ist es dann, wenn sie rauskommen, schlimmer als vorneweg. Und da wird dann auch schon der für heute geplante Panikattacke auf TikTok angekündigt, mit dem passenden Gewand dazu. Und während das Ganze als offen, modern und tolerant verkauft wird, müssen wir feststellen, dass es doch immer mehr zu Spaltungen, extremen Haltungen, Angst und Orientierungslosigkeit führt. Und einerseits finde ich das wichtig, dass wir als Christen uns damit auseinandersetzen, das hinterfragen. Und andererseits sehe ich es auch als Ermahnung für uns, dass wir die frohe Botschaft, die wir ja haben, von Jesus weitersagen und Hoffnung vermitteln. Das dritte, Sodom und Gomorra, das sind zwei Kapitel, die lese ich jetzt nicht vor, ich erzähle es euch ganz kurz. Gott hat wieder mal beschlossen, dass er was kaputt machen möchte und sagt es aber dem Abraham an. Der Abraham beginnt zu verhandeln, sagt, wenn wir vielleicht 50 finden, dann könntest du da nicht nochmal drüber nachdenken, sagt er ja. Dann verhandeln sie immer weiter, bis sie unten bei 10 sind. Und Gott sagt, selbst wenn ich 10 finde, dann mache ich das nicht. Aber die 10 wurden nicht gefunden. Der Lot, seine Frau und die Töchter, nicht einmal die Schwiegersöhne, haben die Warnung ernst genommen, sind geflohen. Die Frau hat sich umgedreht und ist zur Salzsäure erstarrt, weil ihnen gesagt wurde, ist schaut nach vorne und nicht zurück. Das ist die Geschichte mal ganz kurz von Sodom und Gomorra. Und Sodom steht für eine Gesellschaft, die vom moralischen Zerfall, von pervertierter Sexualität und extremen Haltungen geprägt ist. Und die Geschichte wiederholt sich doch immer wieder. Gerade an diesem Beispiel sehen wir, dass die damalige Situation eigentlich 1:1 auf unsere heutige Zeit zutrifft. Die Wahrheit will keiner mehr hören oder jeder bastelt sich seine Wahrheit selber. Die Wahrheit wird ständig erneuert und mit anderen Inhalten gefüllt. Zielverfehlungen oder wie die Bibel sagt, die Sünde ist allgegenwärtig, wird öffentlich ausgelebt und ist gesellschaftlich akzeptiert. Das Schlimme an der Zielverfehlung, an der Sünde, ist die doppelte. Zum einen, Sünde-Zielverfehlung trennt uns immer vom Gott. Und das zweite ist, dass die Sünde dich bestraft, indem du immer mehr diese Sünde tun musst. Du gewöhnst dich dran, das wird zur Gewohnheit, zur Sucht manchmal auch, oder geht dann über in den Charakter. Wir haben es damals reagiert in Sodom und Gomorra auf die Warnung, die sie bekommen haben. Weg mit dir, es interessiert mich nicht, du hast mir gar nichts zu sagen. Am besten man halt seinen Mund, passt sich weitestgehend an, schwimmt mit dem Mainstream mit. Sodom und Gomorra sind eine Warnung. Eine Warnung vor dem, was passiert, wenn eine Gesellschaft Gottes Gebote missachtet, Gottes Schöpfungsordnung in Frage stellt, Gottes Ordnungen in Frage stellt und Gott einfach vergisst. Gottes Gericht vollzog sich in diesem Fall mit der totalen Zerstörung dieser beiden Städte. Und in der Bibel gibt es sogar noch eine Steigerung für Sodom und Gomorra. Weiß jemand, was die Steigerung von Sodom und Gomorra ist? Die Steigerung von Sodom und Gomorra heißt Kapernaum. Kapernaum, kennen wir doch aus der Bibel. Was ist mit Kapernaum passiert? Kapernaum war so die inoffizielle Jesus-Hauptstadt, kann man sagen. Nirgends sind mehr Wunder passiert als in Kapernaum. Kapernaum war die christliche Vorzeigestadt. Nirgends wurde Gottes Wort so klar und eindeutig gepredigt und verkündigt wie in Kapernaum. Und heute? Heute ist Kapernaum eine Ruinenstadt. Und was ist der Grund für diesen Untergang? Für dieses Gericht. Es geschah keine Umkehr. Die Menschen hörten und sahen viel von Jesus, aber in ihrem Leben verstockten sie ihre Herzen, lehnten Gottes Wort und seine Botschaft ab. Und es steht in der Bibel, dass es Sodom und Gomorra trotz seiner Bösheit im Gericht, wenn Jesus wiederkommt, besser ergehen wird als Kapernaum. Weil Kapernaum Gottes Offenbarung in den Wind geschlagen hat und im Unglauben verharrt ist. Wir leben im christlichen Abendland. Unsere Gesellschaft ist noch auf christlichen Werten aufgebaut. Bei uns kann man heute auch hier in dieser Kirche ganz klar und eindeutig Gottes Botschaft, christuszentrierte Botschaft hören. Wunder geschehen. In den öffentlichen Gebäuden hängen Kreuze. Aber wie schaut es in den Herzen der Menschen aus? Geschieht Umkehr? Kommen Menschen zum lebendigen Glauben? Oder geschieht das Gegenteil? Wird Gottes Wort in Frage gestellt? Werden christliche Werte abgeschafft? Glauben die Menschen an Gott oder lieber an alles andere? Ein Bibelvers oder einige, die mir in diesem Zusammenhang auch ganz sehr wichtig geworden sind, möchte ich zum Abschluss mit euch teilen. Johannes 5, ab Vers 22. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und das ist die frohe Botschaft, die wir haben. Das gilt für uns. Erstens hören, zweitens glauben. Und Glauben wird an anderer Stelle mit Gehorsam übersetzt. Weil wenn du nur sagst, ich glaube an Gott, unterscheidest du dich noch nicht vom Teufel. Weil der Teufel glaubt auch an Gott. Und er weiß sogar, dass es Gott gibt. Aber der Teufel hat kein Interesse, Gott gehorsam zu sein. Und der Unterschied fängt dort an, wo wir Gott gehorsam sind. Und das Dritte, was daraus entsteht, ist ewiges Leben. Und da steht, der hat das ewige Leben. Nicht irgendwann, wenn man gestorben ist und vielleicht und wenn dann Plus und Minus und hin und her, sondern ab dem Moment, wo du Jesus in dein Leben einlädst, wo die Ewigkeit in dein Leben kommt, weil Jesus lebt ewig, ab dem Moment hast du ewiges Leben. Das nennt man die Heilsgewissheit. Aber wie viel Prozent der Bevölkerung haben das für sich selber erlebt und leben das? Das sind wir ungefähr bei 5%. Und was ist mit den anderen 95? Wer sagt denen diese frohe Botschaft, die auch manchmal eine Botschaft vom Gericht ist? Am Palmsonntag zog Jesus in Jerusalem ein und die Masse jubelte ihm zu, ca. 100%. Meine, dieselbe Masse schrie ein paar Tage später, kreuzige ihn. Beim letzten Palmsonntag, wenn Jesus wiederkommt, da haben dann ca. 5% den Grund zum Jubeln. Bei den anderen 95% ist plötzlich Totenstille. Da sehen sie Jesus, da werden sie dann ihre Knie beugen. Und das gilt auch für den Donald, für den Wladimir, für den Volodymyr, für die Ursula und wie sie sonst noch alle heißen. Da werden sie ihre Knie beugen und Jesus bekennen. Da sehen die Menschen ihre Zielverfehlungen und sie überströmen sie und überfluten sie, wie das Wasser bei der Sintflut die Menschen überflutet hat. Da sehen sie, wie beim Turmbau zu Babel, die Verwirrung und die eigene Schuld. Da sehen sie, wie die Menschen in Sodom und Gomorra wie Feuer vom Himmel fällt und wissen schlagartig, es gibt ein zu spät. Wir haben am Anfang in dem Video gesehen, welche Folgen so eine minimale Kleinigkeit haben kann. Wenn eine Bierflasche einen Drehverschluss hat und ich das anderweitig zum Öffnen versuche, dann kann das ziemlich schwerwiegende Folgen haben für die ganze Wohnung. Und wenn ich Gottes Wort höre, und ihm nicht Wohnrecht in meinem Herzen gebe, dann hat es auch Folgen, dieses Detail, für die ganze Lebenseinrichtung meines Lebenshauses, hier und in der Ewigkeit. Also sei eine Predigt, sei eine Botschaft, sei eine Arche mit Wort und Tat. Amen.